Welle. Der Campus Talk.
Hallo alle, Servus mit einem gesunden Meter Abstand. Hier ist der Max Rabe. Wir sind beim Campus Talk von Radio Webwelle und befassen uns heute mit einem Thema, bei dem sicher viele Alarmglocken läuten und man nur noch wegschalten möchte. Eine Hochschule im Krisenmodus. Ich wage heute einen Blick hinter die Kulissen der TH Deggendorf, ihre Entscheidungen und Chancen in der Krise rund um den Coronavirus. Der aktuelle Kanzler der THD, Dr. Roland Molitor, steht uns heute als Talkgast sprichwörtlich gegenüber. Auch Sie heiße ich an dieser Stelle herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo Herr Rabe.
Damit auch Sie die Chance haben, meinen Talkgast heute etwas näher kennenlernen zu können, blicken wir auf Ihren Lebenslauf. Sie haben gar nicht weit von hier 6 Jahre in Passau studiert, und richtig, zwar Jura. Mhm. Und wenn ich das hier richtig lese, 1990 dort auch Ihr Staatsexamen abgelegt.
Richtig, ja.
Warum Jura und warum Passau?
Also Jura stand für mich schon immer fest. Also ich glaube, wenn ich so zurückblicke, seit dem 13. Lebensjahr wusste ich, dass ich ein Jurastudium machen möchte. Vielleicht auch so ein bisschen vorgeprägt, weil mein Vater am Landgericht tätig war. Und er hat mich schon immer frühzeitig mitgenommen. Und ich fand das halt immer mega spannend und mega interessant. Und von daher gab es eigentlich nie eine Alternative als das Jurastudium. Passau. Ach Gott, als Passauer fand ich es einfach spannend, erstmal in Passau zu bleiben, und alle Freunde sind da geblieben, und da war dann schon der Plan, mal woanders hinzugehen, aber erstmal in Passau tatsächlich zu beginnen. Vorher hatte ich ja die Bundeswehrzeit, da war ich in München eine Zeit und einige Monate, so ein halbes Jahr in der Nähe von Celle. Also insofern war ich eh schon mal ein bisschen draußen, und dann in Passau wieder zu starten mit den ganzen Freunden und Kumpels, das war ganz gut so.
Okay, weil Sie gerade sagen, Sie wollten woanders hin. Das haben Sie danach auch relativ zügig gemacht. Sie sind dann nach Thüringen gegangen, dort ins Ministerium, und haben da ja eine erstaunlich lange Zeit auch ausgehalten, außerhalb des Freistaats, in einem anderen Freistaat. Und Ihre letzte Stelle, die war für mich die interessanteste. Also Sie waren knapp 18 Jahre im Ministerium und sind dann 9 Jahre mit der Leitung der Zentralabteilung der Landesverwaltung oder des Landesamtes beauftragt worden. Was heißt 1000 Mitarbeiter und eine Menge zu tun? Wie kannten Sie jeden Mitarbeiter persönlich?
Nein, also nicht wirklich. Das war tatsächlich auch eine große Herausforderung. Also vielleicht rückblickend nochmal 93 die Entscheidung, nach Thüringen zu gehen. Nach dem zweiten Examen ja dann war einfach, weil ich es spannend fand, weil ich es total interessant gefunden habe, da mal in eines der neuen Bundesländer zu gehen. Das war ja alles noch total im Aufbruch. Da war nicht viel geregelt, und ich war zum Vorstellungsgespräch dort, und es hat sich einfach so interessant angehört, und das Angebot letztlich war dann auch so interessant, dass ich gesagt habe, ich gehe da mal hin und schaue mir das an und mache das mal ein paar Jahre. Und ehrlich gesagt war dann der Plan, nach ein paar Jahren wieder zurück nach Bayern zu gehen, in die Heimat einfach. Zum Schluss sind es halt 25 Jahre geworden, also das war jetzt nicht so vorhersehbar, war aber eine richtig gute Zeit. Ja, richtig, erstmal 18 Jahre, gut 18 Jahre in verschiedenen Ministerien. Wenn man so lange in einem Ministerium war, tut es auch mal ganz gut, aus diesem doch sehr politiknahen Bereich rauszugehen und mal wirklich wieder so in die Kernarbeit für einen Verwaltungsbeamten tatsächlich einzusteigen. Und das Landesverwaltungsamt, was ja vergleichbar ist hier in Bayern mit den Regierungen, nur dass wir in Thüringen eben nur eine zentrale Mittelbehörde haben, hat sich da angeboten als größte Landesbehörde. Und ich war ganz froh, als man mir das Angebot gemacht hat und gefragt hat, ob ich hier die Zentralabteilung übernehmen möchte, weil das halt alles auch so meine Themen sind. Also insbesondere Personal. Personal habe ich ganz lange gemacht und mache das auch heute noch wahnsinnig gerne. Also das ist wirklich auch mein Steckenpferd. Aber dann auch die anderen Themen, also wie Organisation, Haushalt, Aus- und Fortbildung und so weiter. Und natürlich auch die rechtlichen Fragen im Justiziariat. Also es war sehr spannend. Waren sogar gut 1000 Mitarbeiter, die wir in Weimar und in den Außenstellen hatten. Das ist natürlich schon ein Problem. Man fängt dort an, kommt in so einen großen Laden rein, war dann auch die Frage, ziehen wir jetzt nach Weimar, wohnen wir dort, wo die Hauptstelle des Amtes tatsächlich war. Da kennt einen dann jeder und selber kennt man im Zweifel erstmal lange Zeit keinen. Man geht durch die Fußgängerzone, viele Leute grüßen einen, selber weiß man gar nicht, wer ist das jetzt. Also das war schon irgendwo auch sehr spannend, aber im Laufe der Jahre lernt man dann doch sehr viele kennen, wobei ich nicht abschätzen möchte und kann, wie viel Prozent das unterm Strich der 1000 Mitarbeiter gewesen sind.
Okay, das heißt, Ihre letzte Verwendung nach den 9 Jahren haben Sie sich dann aber doch entschieden, also zurück in die Heimat zu gehen, weil ich das gerade eben auch schon rausgehört habe, dass Sie Bayern schon als Ihre Heimat auf jeden Fall beschreiben.
Ja.
Seit 2019, genau gesagt im Februar, sind Sie wieder im Freistaat Bayern und zwar Kanzler der Technischen Hochschule in Deggendorf. Mhm. Und das ist auch der richtige Ansprechpartner für uns heute oder speziell für meine Fragen. Bevor wir mit denen starten, ja, wollte ich oder möchte ich nochmal für alle einen möglichst gleichen Wissensstand schaffen und versuche die komplexen Ereignisse der vergangenen Woche nun in Kürze zusammenzufassen. Im Dezember meldeten chinesische Behörden erste Fälle an Infektion mit dem Virus Covid-19. Das Virus hat sich auch hier in Deutschland sehr schnell ausgebreitet und die Zahlen der Infizierten stieg täglich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkündete am 20. März, dass für ganz Bayern wesentlich verschärfte Anordnungen zur Ausgangs- und Aufenthaltsbeschränkung gelten werden. Und die Technische Hochschule setzte diese Anweisung auch umgehend mit einer Aussetzung der Präsenzpflicht um. Lehrangebote werden also nun online abgehalten, Prüfungen können und müssen nicht abgelegt werden und das Semester wird nicht regulär gewertet. Ja, mit dem Schwerpunktziel eigentlich, für Studierende soll aufgrund der Ereignisse kein Nachteil entstehen. Das als ja unterstrichenes Schwerpunktziel, denke ich, hier markiert. Versetzen wir uns gedanklich mal an den Beginn der Pandemie. Was waren die ersten Gedanken, als Sie überhaupt von Corona gehört haben?
Also ich habe natürlich wie alle anderen auch erstmal das Geschehen in China mit beobachtet und da ging es mir im Zweifel so wie ganz vielen anderen auch, naja, China ist so ganz weit weg, das ist ganz schrecklich, was da passiert, aber man hofft immer noch, obwohl einem der Kopf ja schon was anderes sagt, man hofft immer noch, dass das tatsächlich eine örtlich beschränkte Situation ist und sich nicht so auswirkt, wie wir es halt heute tatsächlich haben. Aber ich habe gerade gesagt, im Kopf ist man eigentlich schon an einer anderen Stelle, weil durch die Situation, dass ja die Welt ein Dorf ist und die Leute durch die ganze Welt fliegen und auch aus China dann viele Leute sich auf der Welt verteilen, war ja eigentlich klar, dass sich diese Pandemie tatsächlich auch so auswirkt und verbreitet. Und ich habe dann schon sehr schnell, sehr intensiv angefangen, diese Situation zu beobachten, die Lage zu beobachten. Wir haben tatsächlich schon auch hier in Deggendorf an der Hochschule viel früher angesetzt als 1. März. Ich weiß noch, so am 31. Januar, das war so ein Sonntagabend, als gerade dieses Skifahrwochenende, die Skifahrwoche der Bayern in Südtirol, in Österreich zu Ende gewesen ist und man dann gehört hat, dass dort jetzt die Fallzahlen extrem steigen und fast explodieren, habe ich am Sonntagabend noch eine Info an das gesamte Personal abgesetzt, wer eben in diesen Krisenregionen, in dem Risikogebiet Venetien, Norditalien tatsächlich gewesen ist oder über dieses Gebiet nach Deutschland einreist, soll erstmal zu Hause bleiben. Also das war eine Entscheidung, natürlich mit der Hochschulleitung insgesamt auch zusammengetroffen, die schon erstmal ziemlich hammerhart gewesen ist. Also mal allen zu sagen, wer aus der Region kommt, der bleibt zu Hause und muss sogar zu Hause bleiben. Also das war eine Anweisung, dass man gar nicht an die Hochschule darf. Die ist nicht so ganz ohne Kritik natürlich auch geblieben, war aber eine erste, meine ich schon, wichtige Maßnahme, weil wir in der Folge ja gesehen haben, dass insbesondere durch die Gruppen, die vom Skifahren zurückgekommen sind, die Infektion auch verbreitet worden ist.
Ja, weil Sie es gerade schon ansprechen, die Maßnahmen. Haben Sie erwartet, dass es im Nachhinein wirklich solche drastischen Maßnahmen gibt? Also Sie haben relativ früh schon entschieden, okay, die Mitarbeiter lasse ich lieber zu Hause, um da jetzt einfach präventiv schon mal zu sagen, nee, wir versuchen jetzt schon mal einen Riegel davor zu schieben, aber es ist ja rückblickend betrachtet schon eine relativ minimale Maßnahme mit dem, was danach gekommen ist. Haben Sie erwartet, dass das so in die Höhe schnellt?
Also auch hier die Hoffnung, dass es nicht passiert, aber man hat das Gestehen in Italien ja gesehen, womit keiner gerechnet hat, was aber trotzdem ja so von Tag zu Tag sich verschlechtert hat. Also war mir irgendwie schon auch klar, dass das gerade in einem Gebiet wie Bayern, wo wir ja sehr nah an Italien dran sind, dass hier Fallzahlen wirklich extrem steigen können. Und insofern war das auch der Zeitpunkt, wo man tatsächlich dann in so einen Krisenmodus verfällt, wo sich dann auch viele Routinen aus der Vergangenheit tatsächlich einstellen, wie Abläufe sind, was man organisieren muss, was man tun muss. Und da passiert vieles, was einen jetzt so gar nicht verwundert, sondern man funktioniert in dem Moment eigentlich nur und versucht halt wirklich das Bestmögliche umzusetzen.
Da passt der Titel Hochschule im Krisenmodus ja wie die Faust aufs Auge in diesem ersten Themenblock.
Ja.
Verlassen wir vielleicht mal die Vergangenheit und begeben uns ins Hier und Jetzt, in die Gegenwart. Stand heute fallen die Infektionszahlen immer weiter. Es finden keine Präsenzvorlesungen statt und an einen Campus voller Studenten ist immer noch nicht zu denken. Finden Sie den Schulterschluss mit den anderen Hochschulen hier in Bayern sinnvoll oder würden Sie gerne unabhängige Entscheidungen treffen wollen?
Ich finde es essentiell wichtig, dass sich die Hochschulen hier abstimmen und dass wir wirklich ein einheitliches Vorgehen haben, weil es uns ja alle gleichermaßen betrifft. Natürlich bin ich persönlich und auch dienstlich sehr froh, dass die Fallzahlen jetzt so stark sinken, dass das Infektionsgeschehen so stark zurückgeht. Nur hat sich in meinen Augen halt an der Situation trotzdem nichts verändert. Also wir konnten die Fallzahlen reduzieren, weil auch durch die Staatsregierung diese erheblichen Maßnahmen ergriffen worden sind und durch uns dann sicherlich auch. Ich glaube, dass das schon auch eine relativ glimpfliche Lage an der THD beigetragen hat.
Vielleicht zu einer persönlichen Frage. Zählt die Krise zu Ihren größten Herausforderungen bis jetzt?
Persönlich auf jeden Fall.
Okay.
Also persönlich ist es schon die größte Krise, weil man sowas halt noch nicht erlebt hat. Und ich habe zwei, wenn auch schon erwachsene Töchter, die in Dresden und in Augsburg leben. Die habe ich zuletzt Weihnachten gesehen. Man hat dann geplant gehabt, sich früher tatsächlich wieder zu treffen. Das hat dann nicht funktioniert. Mittlerweile jetzt schon wieder, zumindest mit der einen Tochter, mit der anderen noch nicht. Aber das war tatsächlich für mich persönlich die größte Herausforderung, die Familie nicht mehr zu sehen, die Freunde nicht mehr zu sehen, nicht raus zu können. Also das persönlich schon. Beruflich war es eine große Herausforderung, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es jetzt die größte gewesen ist. Also es hat schon so ein paar Situationen in den letzten, ja mittlerweile sind es jetzt 26 Berufsjahren, gewesen, die auch Krisensituationen gewesen sind, wie vor vielen Jahren das Hochwasser, die Hochwassersituation in Thüringen, die wir im Krisenstab ja auch meistern mussten. Also insofern gab es, ist jetzt nicht wirklich vergleichbar, aber vielleicht vergleichbare Situationen.
Weil Sie es gerade ansprechen, Krisenstab, hat die Technische Hochschule in Deggendorf einen Krisenstab einberufen, um der ganzen Lage gerecht zu werden?
Ja, also das haben wir gleich am Anfang gemacht. Wie ich vorher gesagt habe, man verfällt dann in so einen Krisenmodus, wo man wirklich Routinen ablaufen lässt. Und da gehört es natürlich dazu, erstmal einen Krisenstab auch zu installieren. Der hat dann erstmal, damit es nicht gleich so martialisch klingt, Taskforce geheißen. Später haben wir dann, wie alle anderen Hochschulen, auch in den Krisenstab umbenannt. Da haben wir dann eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen zusammengeholt, die einfach für das Funktionieren der Hochschule, für die Abläufe in der Hochschule wichtig waren, weil eine Person alleine natürlich niemals solche Entscheidungen treffen kann. Und das haben wir im Krisenstab vorbereitet, teilweise umgesetzt, aber teilweise dann eben auch durch die Hochschulleitung natürlich vorher bestätigen lassen.
Und das ist wahrscheinlich ein aktiver Prozess. Die sitzen immer noch jeden Tag hier und arbeiten daran, maximal erfolgreich zu sein.
Also wir haben es immer so gehandhabt, dass wir am Anfang uns natürlich fast täglich getroffen haben, aber es dann situationsabhängig gemacht haben. Also mittlerweile ist es so, dass wir uns tatsächlich nicht mal mehr einmal wöchentlich treffen, sondern Aufgaben, Fragestellungen, die auftreten, dann nur mit demjenigen Kollegen absprechen, den es wirklich betrifft, dann schon auch mal den Krisenstab mit einbinden. Aber auch das passiert heutzutage hauptsächlich durch Videokonferencing.
Also auch komplett online umgeswitcht alles.
Ja.
Interessant. Ja, wagen wir doch mal den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand in die Zukunft. Hat man im Bereich Krisenmanagement an einer Hochschule was Wichtiges dazugelernt?
Ich glaube, dazugelernt insofern, als wir jetzt so ein Regularium haben und Abläufe und Prozesse festgelegt haben und festgestellt haben, um künftig mit Krisensituationen dann genauso schnell wieder umgehen zu können. Also da muss man einfach irgendwo so ein gewisses, ich sag mal, Handbuch haben, wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wie man organisatorisch solche Fragen auch angeht. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Also diese Erfahrungen waren schon sehr, sehr wertvoll für uns. Und da kann uns eigentlich in der Zukunft zumindest nichts überraschend treffen. Und wir sind da, glaube ich, schon in der Zukunft ganz gut aufgestellt.
Was ist denn bei so einer Pandemie die unberechenbarste Konstante? Also was muss man unbedingt beachten und was muss in diesen Prozess mit einfließen? Eine Konstante, die sich vielleicht auch jeden Tag ändern kann?
Also wichtig bei der Bewältigung aller Krisensituationen, die sich ja unterschiedlich auf jetzt bei uns die Studierenden auswirkt, auf die Mitarbeiterinnen, auf die Mitarbeiter auswirkt, ist Kommunikation. Also wichtig, ganz wichtig, und das haben alle ähnlichen Lagen tatsächlich auch gezeigt, ist, dass man ein Regime hat für die Kommunikation, für die Informationsverbreitung, was wir ja auch gemacht haben mit unserem Intranet, mit dem Internet, auch versucht haben, immer alle zu informieren, was passiert jetzt eigentlich. Denn egal, welche Krise man hat, jetzt bei Corona ist es natürlich vielleicht sogar extrem so gewesen, alle sind verunsichert, alle haben oder viele haben vielleicht sogar Angst und können mit der Situation nicht so ganz umgehen. Und dann schaut man natürlich, was macht jetzt meine Dienststelle, was macht meine Hochschule, wie wird mir geholfen, wird das ernst genommen, werde ich geschützt, und darüber muss man einfach informieren. Also das gilt ja eigentlich für immer im Leben, aber gerade in solchen Situationen reden, reden, reden und informieren.
Also vielleicht auch der Hauptauftrag zu stabilisieren, also dass man versucht, allen den gleichen Wissensstand zu geben und versucht, keine Zielgruppe zu benachteiligen.
Und eine Sicherheit einfach zu geben. Also da ist ja jeder in so einer psychologischen Ausnahmesituation tatsächlich auch, und da muss man dann eine Sicherheit geben und muss den Kolleginnen und Kollegen auch sagen, wir tun alles, um euch zu schützen, um euch zu helfen, sei es die Gesundheitsmaßnahmen, die wir ergriffen haben, oder eben auch mit den großen Homeoffice-Lösungen, wie die Arbeit tatsächlich auch bewältigt werden kann.
Homeoffice, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir aufgeschrieben, ob die Idee Home-Uni eine realistische Überlegung für die Zukunft ist. Gerade mit Blick auf eine technische Hochschule und den großen Praxisbezug, den es hier gibt.
Also Sie fragen jetzt mehr in Richtung Lehre und Forschung tatsächlich.
Genau,
also für mich kommt ja immer noch der Verwaltungsaspekt dazu, klar. Aber Lehre und Forschung. Ich denke schon, und da sind sich auch alle einig, dass wir durch diese Corona-Situation und durch den Zwang, jetzt in der Lehre sehr viel virtuell anbieten zu müssen und sehr viel umstellen zu müssen, einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht haben. Also natürlich ist die Virtualisierung, Digitalisierung in allen Bereichen ist immer ganz wichtig. Da kommt man manchmal nicht so schnell weiter, wie man es eigentlich haben möchte. Aber hier musste es ja funktionieren. Also hier musste jetzt im Bereich der Lehre tatsächlich, weil wir keine Präsenzveranstaltungen haben, tatsächlich die Lehre virtuell angeboten werden in einem Format, wie es für die Studierenden genauso funktioniert wie auch für die Professorenschaft. Und insofern hat sich da wahnsinnig viel getan. Natürlich an der Technischen Hochschule kommt die Besonderheit dazu, dass das halt viel praxisorientiert abläuft und die Praxis funktioniert natürlich nicht, wenn ich nur eine virtuelle Situation habe oder zumindest bei weitem nicht so gut. Manche Sachen kann man vielleicht virtuell dann auch tatsächlich anbieten, aber alles funktioniert halt außerhalb eines Labores tatsächlich nicht. Also Lehre, kann man sehr viel virtuell machen. Blick in die Zukunft, da sind wirklich Ideen auch gefragt, wie man von Laborarbeiten, Praktikumsarbeiten auch einiges noch virtueller machen kann. Aber alles wird mir mit Sicherheit nicht ablösen können.
Um vielleicht nochmal einen Haken zu schlagen in die Aussage von Herrn Söder, dass kein Student einen Nachteil erhalten soll. Denken Sie, das ist realistisch, auch mit Blick in die Zukunft, dass man das so stemmen kann?
Also es ist halt eine riesengroße Umstellung. Also dass kein Student einen Nachteil haben wird jetzt durch die Corona-Situation, dafür haben wir alles getan. Also ich fand die Aussage auf jeden Fall richtig, weil natürlich ein Student nichts dafür kann, wenn die Hochschule jetzt ihren Vorlesungsbetrieb und ihren Praktikumsbetrieb nicht wie bisher weiterlaufen lassen kann. Und wir haben das für uns auch umgesetzt. Also ich traue mich schon, die Aussage zu treffen für die THD, dass tatsächlich kein Student einen Nachteil hat durch die Corona-Situation. Es ist aber halt jetzt auch so eine Ausnahmesituation tatsächlich, und da muss man sich überlegen, wie sowas in der Zukunft vielleicht, wenn es nochmal notwendig sein sollte oder in Teilen zumindest, umgesetzt werden kann.
Okay. Jetzt eine Frage, die nicht nur mir unter den Nägeln brennt. Gibt es schon Überlegungen für das kommende Semester, also das Wintersemester 2021?
Also bislang gehen alle davon aus, oder so sind auch die Planungen, dass das Wintersemester ganz normal in Präsenz tatsächlich stattfinden wird. Die Lage wird es aber letztlich zeigen. Also es ist halt die große Unsicherheit, was passiert im Herbst. Bekommen wir eine zweite Welle? Bekommen wir hoffentlich natürlich keine zweite Welle? Dann kann man das so machen. Aber wir sind, glaube ich, dann für das Wintersemester auch so aufgestellt, wenn eine zweite Welle kommen sollte, wenn ein Präsenzbetrieb nicht oder zumindest nicht vollständig möglich sein sollte, dann können wir das auch virtuell weiterfahren.
Ja, mit einem vorsichtigen Blick auf unsere Studio stelle ich fest, dass wir zielsicher auf das Ende unseres Talks zusteuern. Bei meinem Gast heute, Dr. Roland Molitor, bedanke ich mich außerordentlich. Ich wünsche Ihnen möglichst weiterhin einen klaren Kopf und stets ein gutes Händchen für die kommenden Entscheidungen. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Sehr gern, und uns allen wünsche ich vor allen Dingen Gesundheit.
Das klingt ja schon fast nach abschließenden Worten. Liebe Hörer, auch für euch gilt, danke fürs Zuhören. Bleibt stabil, seid lieb zueinander und achtet auf alle hygienischen Maßnahmen. Diese helfen uns, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und ein Leben mit dem Virus möglichst leicht zu machen. Jetzt aber genug von oben herab geredet. Maske auf und haut euch weg.